Ihr seid ready. Schön. Dann habe ich euch alles erzählt über die Rhein-Ruhr-Games. Ich habe euch alles erzählt über Fisu. Und jetzt brauche ich nicht mehr viel labern. Wir haben hier bei uns eine nette Doppelstunde Sport. Früher mein großer Graus gewesen. Heute bin ich sehr gespannt, was passiert. Deswegen haben wir den Langen hier, Diggi und Alex. Und ich glaube, ihr könnt euch am besten selber vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Genießt die Doppelstunde.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meine Fehler korrigieren.
Legen wir das mal 3 Tage in die Eiswanne und dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen.
Ja, hallo Essen, herzlich willkommen und Glück auf zu Doppelstunde Sport, dem besten Podcast der Welt. Heute das erste Mal live on stage, hier im Kruger Park Essen bei den Rhein-Ruhr 2025 FISU World University Games. Jedes Mal für mich ein Zungenbrecher, wenn ich den Titel komplett aussprechen muss. Da wir der großen Masse wahrscheinlich noch nicht bekannt sind, würden wir uns gerne kurz mal vorstellen. Wir sind Diggi und der Lange. Wer von uns beiden der Lange ist, ist, glaube ich, ersichtlich. Lang, magst du einmal den Zuschauern und Zuhörern erklären, worum es bei uns im Podcast generell geht?
Ja, hallo und Glück auf Essen. Unser Podcast Doppelstunde Sport existiert jetzt seit 2 Jahren und wir versuchen möglichst Sportarten, die nicht unbedingt Fußball oder Basketball und Handball anbelangen, also Sportarten, die schon eine große Projektionsfläche haben und in denen viel Aufmerksamkeit herrscht, denen eine Bühne zu geben. Und das haben wir schon mit Sportarten gemacht, die selbst bei den FISU Games nicht dabei sind und Exoten wären wie Unterwasser-Rugby oder Federfußball, aber auch Boxen etc. Also hört einfach mal rein, unser Podcast ist überall verfügbar auf allen möglichen Kanälen, Spotify oder auch Amazon Music oder direkt auf unserem Instagram-Kanal. Findet ihr alle Links dazu? Und wir freuen uns, dass wir heute da sind. Unseren Jingle haben wir noch nie so laut gehört. Müssen wir sagen, haben wir gut in den Bass investiert. Ja, und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir heute zu dritt sind. Und wir haben heute niemand Geringeren als Alexandra Förster dabei, Ruderin und Olympiateilnehmerin 2024 in Paris. Hallo.
Hi zusammen. Also ja, ich glaube, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr vorstellen. Es wurde schon alles gesagt. Aber ich freue mich, hier zu sein und bin gespannt, was die nächste Dreiviertelstunde so bietet.
Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, denn wir haben gerade erfahren, dass du dich heute Morgen schon in Duisburg fürs Finale qualifiziert hast. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke schön. Danke. Ja genau, ich war heute Morgen noch an der Regattastrecke in Duisburg und hatte das Halbfinale, konnte da auch gewinnen und jetzt stehe ich morgen im Finale, morgen Vormittag um 10.40 Uhr, falls hier jemand ist, der noch zuschauen möchte morgen.
Wir werden alle kommen.
Aber wobei ich gerade, ist mir gerade eingefallen, die Karten sind schon ausverkauft, also vielleicht im Livestream. Aber genau, bin ich jetzt fürs Finale qualifiziert und kann morgen um die Medaille mitrudern. Freue mich schon mal.
Man muss dabei sagen, also du ruderst jetzt nicht in einem Team, sondern du ruderst im Einer.
Ja genau, ich bin im Fraueneiner am Start. Es waren insgesamt 26 Boote gemeldet und gestern hatten wir schon Vorläufe und Viertelfinals, dann heute das Halbfinale und morgen geht es dann richtig um die Wurst. Und auch in den anderen Booten, also Deutschland ist sehr stark vertreten unter den Ruderern. Wir haben, glaube ich, nur eine Bootsklasse nicht besetzt. Und es haben auch schon viele es ins Finale geschafft. Wir hatten einen sehr guten Start in die Regatta, so als Team. Und ich hoffe, dass wir auch morgen viele Medaillen so einsammeln. Also nicht nur ich.
Also rückblickend, bist du auch zufrieden mit deiner Leistung? Oder siehst du da auch noch ein paar Potenziale zur Verbesserung? Ich sehe, du lachst gerade.
Es gibt auf jeden Fall noch Potenzial zur Verbesserung. Also gestern gerade im Viertelfinale, gestern Nachmittag, habe ich den Start schon sehr ordentlich in den Sand gesetzt und musste dann über die Rennstrecke das alles wieder aufholen. Aber ich denke nicht, dass mir das nochmal passiert dieses Wochenende.
Aber gestern hat es immer noch gereicht, dass du nach den Viertelfinals insgesamt auf Platz 3 gekommen bist, von den Zeiten her. Und ich glaube nur 15 Hundertstel hinter dem zweiten Platz und 18 Sekunden vor dem vierten Platz. Also trotz verbocktem Start ist das ein super Ergebnis, oder?
Ja, ich habe gar nicht so genau auf die Zeiten geguckt zwischen den Läufen, weil nur im Vorlauf werden noch die Zeiten quasi auch berücksichtigt für die Qualifikation für die nächste Runde und dann im Viertelfinale, im Halbfinale geht es eigentlich nur noch über die Platzierung. Da kommen dann immer die ersten 3 weiter, auch wenn im anderen Lauf vielleicht der vierte Platz noch schneller war. Aber ich habe natürlich auch den Anspruch, hier eine Medaille mit nach Hause zu nehmen und da ist schon mal gar nicht schlecht, wenn man auch so einer mit der schnellsten ist.
Wen siehst du als stärksten Kontrahenten?
Also ich durfte jetzt schon 3-mal gegen die Türkin fahren und die ist auch nicht schlecht. Die war immer so 1-2 Längen hinter mir. Ich hoffe, dass sie morgen nicht noch irgendwie eine Riesenschippe drauflegt, aber ich glaube, die kann ich auch eigentlich im Schach halten. Und dann ist da noch eine Tschechin, die hatte ich jetzt noch gar nicht in meinem Lauf in den Rennen hier, aber die ist auch ganz stark und hat, glaube ich, auch ihr Halbfinale heute Morgen gewonnen. Und ich denke, das wären so die 2 stärksten Gegner, vielleicht noch die Schweizerin. Und ja, ich hoffe, wir machen die Medaillen unter uns aus.
Bevor wir jetzt gleich nochmal auf dein Ergebnis heute Morgen kommen, vielleicht auf das Rennen selbst, wenn es auch ein bisschen technischer wird. Was hast du denn von den FISU World Games bisher so alles mitgenommen? Hast du ausschließlich deine eigenen Rennen gucken können oder hattest du heute die Gelegenheit, dir noch andere Sportarten anzusehen?
Wir sind ja in Duisburg mit der Regatta-Strecke und nebenan war noch Wasserball und Beachvolleyball. Die haben heute, glaube ich, Finale auch. Und da konnte ich auch schon die Tage mal ein paar Spiele angucken. Es war auch eine sehr schöne Stimmung, gerade wenn man dann mit so einer ganzen Rudermannschaft da beim Beachvolleyball sitzt und die Deutschen anfeuern kann. Ich glaube, die haben sich sehr gefreut über unseren Support. Also da habe ich schon beides, auch Wasserball, mir angeguckt. Und ja, hier in Essen oder in den anderen Städten habe ich mir noch keine anderen Sportarten angeguckt, weil wir natürlich auch jetzt nicht noch extra viel rumfahren wollen. Man möchte sich ja schon ordentlich auf die Rennen vorbereiten. Aber ich war schon 2-mal hier zum Empfang der Bundesregierung und zum Empfang der Landesregierung im Gruger Park. Und ich glaube, auch hier ist die Stimmung ganz gut. Den einen Abend war hier Konzert von Alle Farben. Da waren auf jeden Fall ordentlich viele Menschen da. Die wirkten auch alle glücklich.
Wir sehen das ja alles nur als Zuschauer. Wie sind denn für euch als Sportler, wie sind so die Vibes, wie ist die Stimmung untereinander?
Ich finde, es ist eine sehr entspannte Atmosphäre. Man merkt schon, dass wir einen guten Zusammenhalt im Team haben und jetzt niemand so sehr verkopft ist, sondern wir eigentlich alle ganz locker drauf sind und das genießen können, dann hier auch mal so zum Beispiel als ganze Mannschaft zum Beachvolleyball zu gehen und da anzufeuern. Ja, ist halt was anderes als auf einer Regatta, wo man jetzt nur unter den Ruderern so an sich ist und jeder fährt sein Rennen und dann fährt er zurück ins Hotel und macht seine Rennvorbereitung, sondern man kann das drumherum ganz gut genießen und ich hoffe, dass die Stimmung morgen bei uns auf der Tribüne genauso ist wie bei den Beachvolleyballern, wenn wir Ruderer da waren.
Wie unterscheidet sich dann so ein Event wie die FISU, also wie die FISU Games im Vergleich zu einer WM und einer EM? Was sind so die Hauptunterschiede? Weil hier sind ja doch auch vom Publikum wahrscheinlich auch wahrscheinlich wesentlich jüngere Leute, ne? Viele studierende Menschen.
Ich weiß gar nicht, ob das Publikum so anders ist. Aber der größte Unterschied ist halt, dass man hier die anderen Sportarten auch alle dabei hat, von denen auch ja was mitbekommt und die Spiele angucken kann von denen und die beim Essen sieht und es einfach alles viel größer ist. Ich glaube, es sind auch ein paar mehr Zuschauer als bei einem Weltcup oder so. Das kommt immer drauf an, wo der ist. Aber es sind auf jeden Fall schon ordentlich Zuschauer da und die Tribüne war auch zu hören auf dem Wasser im Rennen. Was sind sonst noch die Unterschiede?
Kannst du denn Parallelen zu Olympia ziehen? Du warst letztes Jahr in Paris.
Ja, also es ist schon ähnlich. Es ist schon ähnlich, weil man einfach dieses Flair hat von den verschiedenen Sportarten, die alle zusammen sind. Und dann sieht man da die Wasserballer und die Beachvolleyballer. Also das sind jetzt die einzigen, die wir da in Duisburg hatten. Aber im Olympischen Dorf war es alles noch ein bisschen größer. Also da legen die schon mal nochmal eine Schippe drauf. Man kann es nicht 1-1 vergleichen. Das war auf jeden Fall noch ein krasseres Erlebnis. Aber man merkt schon hier, durch die Größe der Veranstaltung, auch hier im Gruger Park und so, dass es kein Ruderregatta ist, sondern ein Multisport-Event. Immerhin ist es ja die zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt, glaube ich, nach Olympischen Spielen. Sind, glaube ich, auch viele Leute, die hier einfach so vorbeischauen, weil es halt gerade so nah ist. Und ich glaube, im Ruhrgebiet kann man auch sehr viele Menschen hier erreichen.
Spürst du denn eigentlich auch so einen Heimvorteil, dadurch, dass es halt in Deutschland stattfindet, dass dann auch vermehrt die Fans oder das Publikum dann auch den deutschen Athleten dann auch anfeuern?
Beim Rudern merkt man das ja gar nicht so sehr, wer da jetzt gerade angefeuert wird, weil meistens wird einfach nur gebrüllt, gejubelt und geklatscht. So, das kriegen dann natürlich alle Boote gleich mit. Aber ich glaube, dass schon sehr viele Deutsche auf der Tribüne sitzen und dass man da, ja, da hört man dann schon den einen oder anderen Ruf manchmal raus. Und auch sonst so ist es natürlich sehr angenehm, wenn man einfach in einer gewohnten Umgebung ist. In dem Sinne, also ich war jetzt noch nicht allzu häufig in Duisburg, aber schon 1-2 Male. Man kennt natürlich die Regattastrecke schon ein bisschen. Man kennt auch viele Schiedsrichter schon von deutschen Regatten und von den Volunteers kennt man auch viele. Also da habe ich schon sehr viele Ruderer getroffen, die ich so in meiner Karriere, ja, im Kinderbereich, im Juniorenbereich schon kennengelernt habe. Und das ist auch ganz cool, dann kann man mal locker mit denen quatschen.
kommen wir vielleicht dann von dem FISU mal auf deine eigene Karriere. Also du bist aufgewachsen in Meschede, wohnst dort immer noch, ruderst immer noch auf demselben See, auf dem du angefangen bist, auf dem Hennesee. Wie kamst du denn eigentlich zum Rudern?
Das ist eine ganz lustige Geschichte. Mein Trainer, der auch immer noch mein Trainer ist und damals mich zum Rudern geholt hat, ist auch ein Nachbar von mir. Es war so, also wir haben immer so ein Straßenfest, was früher so richtig schützenfestartig war wohl. Also wurde mir gesagt, vor meiner Zeit, mit König schießen und sowas. Ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, weil die Nachbarschaft auch älter geworden ist. Aber bei diesem Straßenfest hat er mich dann mal da so rumlaufen sehen. Und weil ich schon damals mit 11 relativ groß war für mein Alter, hat er mich dann gefragt, ob ich mitkommen möchte mal zum Rudern und hat mir so ein bisschen davon erzählt. Und ich war jetzt nicht ganz so überzeugt am Anfang. Ich war auch nicht ganz so sportlich zu der Zeit und eher ein bisschen faul. Der Deal war dann, dass er mich das ganze Wochenende auf seinen Schultern umherträgt, damit ich einmal zum Rudern komme, um das auszuprobieren. Aber ich glaube, es hat sich für ihn rentiert, weil ich bin ja doch dabei geblieben und auch nicht ganz unerfolgreich.
Hätte es denn bei dir andere sportliche Alternativen gegeben?
Also vorher habe ich Tennis gespielt, aber da hatte ich nicht so viel Motivation. Und ja, ich war, wie gesagt, ein bisschen lauffaul. Also Laufen war noch nie so meine Stärke. Also Joggen, sag ich mal. Und
muss sowas. Man im Boot nicht, ne?
Nee, muss man im Boot nicht. Der ist wirklich ein total entspannter Sport, weil du sitzt die ganze Zeit. Also man benutzt zwar die Beine, aber man kann die ganze Zeit sitzen beim Rudern. Ja, also beim Tennis wäre es, glaube ich, nicht so gelaufen für mich wie jetzt beim Rudern. Ja,
also ich glaube, in deinem Tempo ist das nicht so entspannt. Eher ja. Bei uns, wenn wir im Ruderboot sitzen und noch ein Schwanenhals vorne dran ist, also dann ist es entspannt. Wann kam denn für dich der Punkt oder kannst du dich an den erinnern, dass du gemerkt hast, hier ist mehr drin oder es macht mir so viel Spaß und ich bin sogar gut da drin?
Also Spaß war direkt das erste Mal, als ich im Boot saß, glaube ich. Also das hat von Anfang an einfach viel mehr Spaß gemacht, als mir das Tennis damals gemacht hat. Nichts gegen Tennis, ich würde es auch jetzt gerne nochmal so machen, aber nicht leistungssportmäßig, glaube ich. Aber das Rudern hat mir direkt Spaß gemacht und es ist halt sehr es ist ein einmaliges Gefühl, wenn man in so einem Boot auf dem Wasser so gleitet. Und es ist halt einfach eine Freiheit, die man, glaube ich, sonst, wenn man das noch nicht gemacht hat, nicht kennt. Weil als Schwimmer ist man schon sehr langsam im Wasser unterwegs. Und mit so einem Boot ist man schon deutlich schneller. Und das ist einfach ein cooles Gefühl, wenn man so übers Wasser gleitet und ja, die Natur und die Ruhe genießen kann. Und es hat schon auch was Meditatives.
Und dann bist du immer besser geworden.
Ja, ich kann mal erzählen. Ne? Ich habe angefangen so im Juli habe ich angefangen mit dem Rudern damals. Und dann...
Wie alt warst du da?
Elf. Also okay. 2013 war das. Da habe ich angefangen und dann, ja, da war meine Ambition mit Sicherheit nicht, irgendwann mal bei Olympischen Spielen an den Start zu gehen, sondern es hat halt wirklich einfach nur Spaß gemacht.
Aber dein Trainer, der hat schon viel mehr an dir gesehen.
Ich glaube nicht, dass er auch so schon so weit gedacht hat. Also dann bin ich so ein paar Wochen halt, dann habe ich ordentlich trainiert und ich wollte auch oft zum Training kommen, weil es einfach richtig Spaß gemacht hat. Und meine erste Regatta habe ich dann in dem Herbst dann darauf gemacht und ich glaube, da habe ich nicht gewonnen. Aber das ist auch nicht schlimm. Also ich habe auf jeden Fall eine Medaille mit nach Hause genommen, ich glaube, weil ich in meiner Leistungsklasse die schnellste war, aber das Rennen war trotzdem nicht gewonnen.
Eine Teilnehmerurkunde.
Ja, so ungefähr. Also es gibt dann so, bei den Kindern gibt es so Leistungskategorien. Wer noch kein Rennen gewonnen hat, der darf in dieser Leistungsklasse 3 starten, da war ich natürlich dabei. Und wenn dann nur andere aus der höheren Leistungsklasse dabei ist, dann bekommt der Schnellste von Leistungsklasse 3 auch eine Medaille. Und dann bin ich darauf das Jahr mit einer aus meinem Verein Doppelzweier gefahren, auf die normalen Kinderregatten, die man dann so hat, in Essen-Kettwig, Waltrop. Und da waren wir ganz gut, haben alle platt gemacht und dann sind wir den Landeswettbewerb gefahren für Kinder und haben uns dafür den Bundeswettbewerb qualifiziert und da haben wir den 2. Platz gemacht. Also da ging es eigentlich schon relativ steil nach oben. Und im Jahr darauf bin ich dann im Einer auch gestartet, eben bei den gleichen Veranstaltungen, habe dann den Bundeswettbewerb gewonnen bei den 13-Jährigen und danach das Jahr wieder bei den 14-Jährigen. Ja, dann ging es eigentlich so weiter mit den Jugendmeisterschaften, dann im Juniorenbereich, also 15-, 16-Jährige. Und mit 16 bin ich dann das erste Mal bei den richtigen Junioren, für die es auch eine Junioren-Weltmeisterschaft gibt, mitgefahren. Also das sind eigentlich die 17-, 18-Jährigen. Und da habe ich mich auch für die Nationalmannschaft qualifiziert und durfte in einem Doppelvierer bei der Junioren-WM mitmachen. Und danach bin ich in den Einer wieder gegangen. Ja, war dann eigentlich fast immer so die schnellste in Deutschland, dass ich dann auch zu den Weltmeisterschaften mitfahren konnte im Einer.
Warum immer der Einer? Also was hat er dir angetan?
Also ich würde sagen, es ist einfach meine Lieblingsbootsklasse. Der Einer ist halt total individuell und da kommt es halt wirklich, also es ist halt wirklich so, entweder du gewinnst oder du verlierst. Und Der ist halt, ich finde ihn sehr ehrlich und sehr, sehr klar und eindeutig. Und es ist nicht so, oh, hätten wir besser zusammengearbeitet oder wir sind eigentlich körperlich stärker, sondern es ist halt sehr klar, der eine war schneller oder der andere war langsamer. Ich mag es auch gerne, so nicht abhängig zu sein von anderen Leuten in diesen Sachen. Also ich weiß nicht, ich war schon, ich bin eher so der Einzelgänger und habe auch gerne, also Gruppenarbeiten in der Schule fand ich jetzt nicht so cool. Also ich glaube, das ist einfach so eine Typsache, was man gerne macht. Ich finde auch die anderen Bootsklassen okay, aber der eine ist einfach das, was ich am coolsten finde. Und ich, ja, da ist halt diese individuelle Stärke, die ist halt so das Besondere für mich.
Wie erklärst du denn so Leuten, die grundsätzlich keinen Plan vom Rudern haben, so Leuten wie uns, was an dem Sport generell so faszinierend ist? Was ist das Besondere am Rudern?
Es gibt zum Beispiel keine Berge. Also man hat eine sehr kontinuierliche Belastung.
Wir hören das Laufen überall raus.
Ja, auch beim Radfahren. Okay. Auch beim Radfahren. Also nee, man hat so eine sehr gleichmäßige Belastung. Außer natürlich, man hat irgendwie krasse Windböen. Ich finde auch schön, dass man draußen ist. Das ist immer so eine Klischee-Antwort. Aber es ist irgendwie, ich finde es schon sehr meditativ, wenn man so alleine im Einer auf dem See ist. Und da, also bei uns im Meschede ist halt dann auch montagmorgens ist da niemand sonst. Selbst die Angler sind montags morgens nicht da. Und dann bist du so alleine auf dem See und dann, ja, ist einfach ein richtig schönes Gefühl. Ich habe das gerade vor Augen, aber das seht ihr natürlich nicht. Flaches Wasser, man gleitet über den See, man hört die Vögel zwitschern. Okay, dann ist da vielleicht nochmal ein Auto, was entlang fährt an der Straße. Aber man kann da schon auch den Kopf runterfahren und trotzdem ist es halt enorm anstrengend. Und auf der einen Seite hat man dieses sehr Meditative und auf der anderen Seite hat man halt diese komplette Ausbelastung im Rennen. Und man kann sich unglaublich gut messen und vergleichen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, würde ich sagen. Also ich glaube, ich mache schon auch sehr viel im Wettbewerb und will dann auch gewinnen. Und dass man beim Rudern auch echt über seine Grenzen schon fast hinausgehen kann und körperlich ans Limit gehen kann, das mag ich, glaube ich, auch daran.
Du bist ja 2019 das erste Mal Weltmeisterin im Juniorenbereich geworden, auch im Einer. Und bist dann auch in diesen 2020 in den U23-Bereich gewechselt, obwohl du eigentlich noch gar nicht dort oben hättest reingemusst. War das eine Entscheidung, um dich halt mit noch besseren zu messen? Oder warst du von der Entwicklung einfach schon so weit? Was hat dich dazu getrieben?
Ja, also auch, um mich noch mit besseren zu messen, das tatsächlich auch. Also ich war ja auch schon als B-Juniorin bei den A-Junioren gestartet, auch weil ich da einfach noch mehr Konkurrenz gesucht habe. Das war im Corona-Jahr 2020 auch so, dass die Weltmeisterschaften schon abgesagt wurden wegen der Pandemie und die Europameisterschaften aber im Herbst stattfinden sollten. Da war es dann so, dass die Junioren-Europameisterschaften in Serbien sein sollten und da bahnte sich schon an, dass da die Inzidenzen so hoch sein könnten, dass man eventuell als deutscher Ruderverband sagt, wir fahren da nicht hin. Und dann habe ich mit meinem Trainer entschieden, wir versuchen es mal bei der U23. Da war nämlich hier in Duisburg die EM. Und da dachten wir, okay, die ist relativ safe, dass man da hinfährt und dass sie stattfindet, weil es halt in Deutschland sowieso ist. Ja, das bahnte sich halt an in Serbien, dass da irgendwie so hohe Fallzahlen waren, dass tatsächlich der DRV auch am Ende nicht dahin gefahren ist. Und deswegen habe ich dann überlegt, dass ich fahre bei den U23ern mit und probiere es da. Und das hat geklappt. Und dann konnte ich hier starten und habe auch Silber geholt. Also war die richtige Entscheidung.
Du bist dann insgesamt im U23-Bereich dreimal Weltmeisterin geworden, immer einer, 2021, 22 und 24, also folgerichtig dann 2024 nach Paris zu fahren. Hol uns mal ab, wie so die Vorbereitung ist, wann kristallisiert sich das raus, dass du wirklich auch im Kader bist, dass du diejenige bist, die für Deutschland dann bei Olympia an den Start gehen wird, weil in puncto Rudern sind wir ja eigentlich eine Bank als Deutschland.
Also ich glaube, dass so die Kaderstruktur, sag ich mal, da gibt es schon so einen Pool von Leuten, der jetzt nicht allzu schwankend ist. Also es ist jetzt nicht so, dass da in dem einen Jahr 5 Leute rausfliegen, die im nächsten Jahr nicht mehr dabei sind dann. Also es ist schon so, dass man die Ruderer, wir kennen uns ja auch alle untereinander, es ist eigentlich eine kleine Welt. Und die Kaderplätze sind dann auch, man weiß schon, wer Perspektive hat und wer Ambitionen hat, da dabei zu sein und wer nicht. Natürlich gibt es bei Olympia gerade besonders wenig Plätze, wo besonders wenig Leute mit hin können. Deswegen ist es dann auch besonders hart umkämpft. Und im Einer war es jetzt so, dass ich gesagt habe, ich möchte halt auch den Einer fahren und nicht in den Doppelvierer wechseln oder sowas. Also erstmal musste ich die Qualifikation holen bei der WM. Das war das Jahr davor, also den Herbst vor Olympia quasi, war die WM. Da musste ich dann, da war ich im Einer am Start und dann haben die ersten 9 Boote sich qualifiziert. Ich bin 8. geworden, also war gar nicht so sicher. Aber danach war quasi der Startplatz für Deutschland gesichert. Und dann gab es nochmal ein internen nationalen Ausscheid, der dann im März, glaube ich, März 2024 stattgefunden hat. Und da wurde dann quasi auch noch nicht offiziell, aber schon relativ final festgelegt, wer dann in welchem Booten sitzt. Und ab da war eigentlich dann relativ sicher, dass ich da hinfahre.
Wie ist dann die Stimmung bei so einem internen Qualifikationskampf um Olympia?
Ja, also es sind natürlich schon Leute, die man so ganz gut kennt, die dann da sind, aber man ist auch dann in dem Moment Gegner. Aber eigentlich war die Stimmung freundlich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich dann die Augen aushackt oder so.
Irgendwelche geheimen Tricks, die man da anwenden könnte.
Nee, das auch nicht. Also es ist schon sehr fair, würde ich sagen. Und jeder ist natürlich so in seinem Fokus dann. Man spricht jetzt nicht also es ist nicht so, dass man da jetzt rumläuft und sich locker unterhält, weil halt das schon eine sehr ernste Situation ist und jeder auch natürlich seine Höchstleistung geben muss. Und dann gibt es einige, die werden dann sehr fest, auch mental, die kannst du schon 3 Tage vorher nicht mehr ansprechen, weil die einfach dann auch auf Krawall gebürstet sind. Da gehöre ich jetzt nicht zu. Also am Tag von so einem wichtigen Rennen bin ich dann auch eher zurückhaltend und muss jetzt nicht locker mit irgendwelchen Leuten noch viel quatschen.
Außer Podcast aufnehmen.
Aber das ist ja jetzt der Tag davor. Genau, also es ist nicht so, dass man sich da jetzt besonders viel unterhält, noch mit den Gegnern oder so, aber man nickt sich locker zu, man grüßt sich schon noch und ist da auch freundlich und höflich zueinander, aber das beschränkt sich dann meistens auch darauf. Nach dem Rennen ist es dann offener.
Der Großteil der deutschen Damen, die im Nationalkader rudern, sind ja in Berlin. Da, wo vermutlich auch ein Großteil der Entscheidung getroffen wird. War das denn für dich eine lange Zeit, hoffen und bangen? Und weil du jetzt vielleicht auch nicht selbst in Berlin bist, ne, dass du ein bisschen weiter weg von der Entscheidung bist? Oder hast du das ganz locker gesehen und konntest dich auf das verlassen, was du abgeliefert hast?
Also es ist immer gut, wenn man transparente Entscheidungskriterien hat. Also es ist leider nicht immer 100%ig der Fall. Aber meistens kann man sich dann doch im Nachhinein, auch wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, kann man sich dann meistens darauf berufen und das klappt schon. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich da jetzt im Nachteil war. Gerade im Einer ist man ja schon sehr individuell und da ich jetzt auch eigentlich so zu den leistungsstärksten in Deutschland gehöre, war das jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gebankt hätte. Wenn man eher so am unteren Ende von den Top-Leuten so ist, dann ist es schon hilfreich, wenn man in Berlin am Stützpunkt trainiert, weil man dann einfach auch in der Trainingsgruppe vom Bundestrainer drin ist und der dann einen ein bisschen mehr beachtet, als wenn man extern ist. Ja, das war schon fair. Also ich hatte eine starke Konkurrentin, die halt aus dem Pool da vom Bundesstützpunkt in Berlin kam, aber die wurde nicht bevorzugt.
Der Lange hat es gerade schon gesagt, du hast unglaublich viele Titel schon in deinen jungen Jahren gesammelt, ne? Welcher fühlt sich denn für dich immer noch am größten an und warum?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Ja, also ich bin jetzt letztes Jahr das 3. Mal U23-Weltmeisterin geworden. Das war schon eine schöne Regatta auch. Also wir waren in Kanada und es war nach den Olympischen Spielen. Ich war sehr entspannt, weil einfach der Höhepunkt mit Olympia schon durch war quasi und es war nur noch so ein i-Tüpfelchen. Ja, ich glaube, der bedeutendste Erfolg war gar nicht so ein Titel, sondern ich habe 2022 den Weltcup in Luzern in der Schweiz gewonnen und das ist in der Ruderszene so die eine Regatta, die schon auch sehr traditionsreich ist. Also jedes Jahr wird der letzte Weltcup in Luzern gerudert. Und früher war das auch in Luzern, so waren da immer die Europameisterschaften, also sehr früher waren da immer die Europameisterschaften und es war, bevor es Weltmeisterschaften überhaupt gab im Rudern. Und das war so die inoffizielle Weltmeisterschaft da in Luzern. Also dieser Rotsee, der wird dann auch Göttersee genannt bei den Ruderern. Es ist schon sehr traditionsreich und ein besonderer Ort für Ruderer. Und da habe ich gewonnen vor 3 Jahren. Und das war schon ein sehr cooles Erlebnis. Und ich glaube, das werde ich auch nicht vergessen.
Wegen der Tradition oder weil du vielleicht gar nicht damit gerechnet hast?
Beides. Also zum einen hatte ich nicht damit gerechnet. Ich war auch 1500 Meter fast gar nicht im Kamerabild, weil ich hinten lag und habe dann auf den letzten 500 Metern einen klasse Endspurt hingelegt, dass ich noch bis auf den ersten Platz gefahren bin. Die Atmosphäre da, ich finde es da schön zu rudern, das ist so sehr idyllisch. Da sind links so Kuhwiesen und rechts ist aber alles voll mit Zuschauern. Und
Achtet man beim Rudern tatsächlich auf das Umfeld oder ist man eigentlich, ich habe gedacht, man ist da, man hat die Scheuklappen auf und voll im Fokus.
Man hat schon eigentlich die Scheuklappen auf, aber wenn man eine besonders eindrucksvolle Atmosphäre hat, dann wirkt das schon auf einen ein. Also vor allem die Zuschauer kriegt man mit. Das war jetzt in Luzern nicht der Höhepunkt an Zuschauern. Also da war wirklich Paris das absolute Top-Ding. Aber ich glaube, es war so ein Mix in Luzern aus Tradition und Besonderheit dieser einen Regatta und auch an der Überraschung, an dem Überraschungsmoment für mich selber.
Aus Paris hatte man ja letztes Jahr in puncto Wasser einige negative Schlagzeilen gehört. Also jetzt Schwimmdisziplin, Triathlon etc. Hat euch das als Ruder überhaupt nicht interessiert?
Nee, weil wir waren ja gar nicht in Paris auf der Seine, sondern außerhalb auf der Regattastrecke. Deswegen war da, also diese ganze Diskussion mit der Wasserqualität hat uns gar nicht betroffen, weil wir halt nicht da waren, sondern an einem anderen Ort. Bei uns gab es auch so ein bisschen Diskussion, dass die Strecke wohl windanfällig sein soll oder so. Aber da hatten wir eigentlich während der Regatta echt Glück. Also wir hatten super faire Bedingungen und konnten gute Rennen fahren. Und ich glaube, am Wasser oder an dem Wind oder was auch immer hat es nicht gelegen, dass ich das nicht ins Finale geschafft habe.
Ich habe eine generelle Frage, auch zum Wettkampf. Wenn du dann quasi mitten dabei bist, wie hältst du deine Ideallinie? Gibt es da irgendwelche Punkte, nach denen du dich orientierst? Oder, weil letztendlich, selbst wenn man nur einen Millimeter irgendwie zu weit nach links oder rechts geht, dann verliert man ja ein paar Meter, ne?
Kann man da disqualifiziert werden, wenn man zu weit aus der Bahn rausfährt?
Ja, also wir haben ja so Bojenketten in der Regattabahn liegen. Also ich glaube, beim Schwimmen gibt es ja auch Bojenketten. Und da kann man eigentlich schon gut gerade drin fahren, weil man sieht ja seine eigene Wasserlinie. Und man sieht, ob man jetzt mittig da drinnen liegt zwischen den Bojenketten oder ob man zu weit links oder zu weit rechts ist. Also wenn man hinguckt, das sollte man auch. Und da kann man eigentlich das schon ganz gut steuern. Und man kann disqualifiziert werden, wenn man in eine andere Bahn fährt, von dem Gegner quasi, und den dadurch behindert. Also es ist sogar so, wenn ich jetzt hinten liegen würde und in der Bahn neben mir ist einer drei Längen vor mir, und ich fahre dem in die Bahn, dass ich dann vermutlich noch nicht mal disqualifiziert werde, weil ich den ja dann in dem Moment eventuell nicht behindert habe. Aber das kommt schon wirklich selten vor. Also in dem Bereich vor allem, wo ich jetzt unterwegs bin, passiert das eigentlich gar nicht mehr.
Also man rudert ja rückwärts, ne? Damit man sich das ja vorstellen kann. Wie bekommst du es selber mit, wenn du zum Beispiel im letzten Drittel der ganzen Strecke noch die Chance hast, jemanden einzuholen? Also du siehst deine Kontrahenten ja gar nicht, ne? Wie bekommst du mit, dass du jetzt nochmal richtig Gas geben musst?
Also genau, ich sehe die erstmal nicht, außer ich liege vorne. Wenn die vor mir liegen, sieht man da nicht so viel von. Ich gucke mich selten, aber so ein, zwei, dreimal im Rennen guckt man schon mal zur Seite, macht man einmal so eine Eule, dreht den Kopf zur Seite und guckt, wie weit ist der Gegner weg, wo liege ich so ungefähr. Aber wir haben auch oft so die Regattastrecke, dass da die Trainer am Rand mit dem Fahrrad herfahren und die können dann schon mal einiges reinrufen. Ansonsten ist es so, dass man auch einfach mal dann alles gibt, in der Hoffnung, dass es reicht.
Aber über Headset oder ähnliches dürft ihr nicht kommunizieren?
Nee, also genau. Es ist verboten, so Kommunikationsgeräte, womit man nach außen kommunizieren kann, mit ins Boot zu nehmen. Also wenn ich da jetzt ein Telefon schon im Boot liegen habe, werde ich disqualifiziert.
In welche Abschnitte lässt sich denn so ein Ruderwettkampf unterteilen?
Ja.
Also es gibt den Start und ja, den Sprint am Ende, wo alle nochmal alles reinwerfen, was sie so haben. Aber es gibt doch bestimmt mehr Phasen, in denen er sich unterteilen lässt.
Ja, also wir rudern ja immer bei 2 Kilometer. Wir rechnen erstmal so in 500 Meter Abschnitten. Das sind eigentlich so die Sachen, wo man nachher auch bei den Zwischenzeiten, also gibt es immer alle 500 Meter wird die Zwischenzeit gemessen. Das ist das, wo man drauf achtet. Aber vom Prinzip her sind die Phasen natürlich anders. Genau, es gibt den Start. Da fahren eigentlich meistens alle erstmal ziemlich schnell los. Also schneller als jetzt das durchschnittliche Renntempo ist. Und dann kommt so ein bisschen drauf an, was man für eine Taktik hat oder auch was man für eine Bootsklasse fährt. Also im Einer ist es dann schon so, dass auch einiges eher ruhig angehen. Oder also wenn es schon gut ist, gehe ich nach 250 Metern so auf meinen Streckenschlag. Aber manchmal auch früher. Und dann ist es eher so, dass ich dann über die gesamte Strecke quasi versuche, gut zu sein und schneller zu sein als die anderen und effizient zu rudern. Und ab 500 Meter würde ich sagen, beginnen die meisten ihren Endspurt, wo es dann nochmal richtig schön hoch geht und die letzten 250 Meter werden nur geknallt und dazwischen passiert eigentlich nicht so viel. Also es ist schon so, dass man dann in manchen Booten mal so einen Zwischenspurt fährt, aber die werden auch sehr individuell gesetzt und das wird dann halt vorher in der Rennbesprechung mit den Mannschaften besprochen, wann die ein Kommando geben, dass sie dann mal 10 Schläge hochgehen zum Beispiel, ein bisschen mit der Schlagfrequenz. Das ist eigentlich dann auch von Boot zu Boot und von Rennen zu Rennen unterschiedlich.
Welcher Bereich davon ist dein Steckenpferd? Also wo würdest du dich am stärksten sehen?
Ich würde sagen im Endspurt.
Okay.
Also weil ich da meistens irgendwie noch so das eine Körnchen übrig habe, was dann ausreicht, um nochmal richtig Gas zu geben. Und Ja, ich finde es auch cool, wenn man am Ende nochmal so richtig schön einmal sehr bis ans Limit gehen kann.
Du hast aber mal in einem Interview gesagt, dass es perfekt ist, das Rennen von vorne zu fahren. Also dafür musst du dir ja auch schon am Anfang einmal den Vorsprung erarbeitet haben, weil dann siehst du ja alle, sonst bist du mit dem Rücken zur Gegnerin.
Perfekt, weiß ich jetzt nicht, ob das perfekt ist, aber es ist natürlich schon komfortabler, wenn man nach 500 Metern oder nach 1000 Metern vor den anderen liegt und die anderen dementsprechend auch im Blick hat und sehen kann. Und wenn man einmal so vorne ist, dann sieht man, ob die einen Spurt zum Beispiel setzen und kann dann auch ganz gut reagieren darauf. Und es ist natürlich generell auch einfach cool, wenn man sieht, dass die anderen hinter einem liegen. Und man sieht ja auch, ob man weiter wegfährt oder die wieder näher rankommen. Also man hat dann so ein bisschen mehr Kontrolle, wenn man vorne liegt. Anders als, würde ich sagen, vielleicht bei der Leichtathletik, beim Laufen oder so. Ich glaube, wenn man da vorne liegt, sieht man halt nicht, ob die anderen rankommen. Aber wenn man beim Rudern vorne liegt, sieht man halt, wenn jemand ranfährt oder ob man wegfährt und kann halt da viel besser reagieren. Das ist natürlich schon komfortabler.
Aber fehlt einem am Ende oder in der Mitte nicht einem so ein bisschen was an Power? Weil ich meine, dein Akku, der hat ja auch nur begrenzt Saft. Spürst du dann im Nachgang, wenn du es am Anfang richtig Vollgas gibst, dass dir es am Ende vielleicht zum Verhängnis werden kann?
Wenn man am Anfang alles rausschießt, dann hat man natürlich dann nicht mehr so viel am Ende oder gar nichts mehr. Und man kann halt dann auch wieder eingeholt werden. Nur weil man die anderen sieht, heißt das ja nicht, dass man auch reagieren kann, wenn die einen Spurt setzen. Ja, nur weil jemand dann, weil ich sehe, heißt ja nicht unbedingt, dass ich dann auch noch schneller werden kann. Das kann auch frustrierend sein, wenn ich vorne liege und ich sehe, das Boot neben mir, das fährt jetzt gleich an mir vorbei und ich kann nichts mehr machen, weil ich einfach nicht schneller kann.
Was geht einem da im Kopf durch?
Man versucht natürlich keine Panik zu schieben und dann besonnen zu bleiben und einfach sich auf die Rudertechnik zu konzentrieren. Aber ich glaube, gerade wenn man so jemanden ranfahren sieht, dann ist das besonders schwierig, dann noch sein eigenes Ding durchzuziehen. Weil gerade genau, wenn man vorne halt zu viel gibt, dann ist halt die Gefahr, dass man am Ende total eingeht und dann von allen einkassiert wird. Das will man, ja, das will keiner, ne?
Auch wir biegen jetzt auf die letzten 500 Meter des Podcasts ein.
Gute Überleitung.
Wir haben 12.50 Uhr, wir sitzen in der prallen Sonne, wir haben uns nicht eingecremt. Kannst du denn deine Strategie für morgen schon spoilern?
Puh, ich denke, das hört jetzt niemand von meinen Gegnern, also vielleicht schon.
Der Podcast kommt erst danach raus.
Ja, die Einzige, die es versteht, ist vermutlich auch die aus der Schweiz. Ja, ich versuche vermutlich vorne, dass ich mich schon vorne auch vor die anderen vorlege, weil ich denke, dass ich dafür auch die Körner morgen haben sollte. Also es kommt natürlich immer auf die Gegnerschaft drauf an, aber ich denke, morgen sollte das klappen, dass ich mich relativ früh absetze und dann die anderen einfach nicht mehr ranfahren lasse. Ich würde schon mich freuen, wenn ich gewinnen kann. Und ja, ich glaube, ich kann auch sagen, dass Silber oder Bronze schon morgen auch eine Enttäuschung wäre für mich, weil ich so aus den Vorrennen jetzt auch ganz gut mitbekommen habe, wie die anderen drauf sind. Und
also klare Ansage, Gold.
Ja, und am Ende wird aber natürlich immer noch ein Endspurt geknallt. Ne?
Ja, für dich ist das, um das vielleicht auch mal einzuordnen, schon auch ein wichtiger Wettkampf. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Rennen zwischendurch, sondern 2025 war bisher eher durchwachsen. Du hast im Winter eine längere Verletzungspause gehabt und 2024 war noch erfolgreich, war ein super Jahr. Und jetzt dieses Jahr, da fehlen vielleicht hier und da noch die Ergebnisse. Von daher auch unheimlich wichtig, jetzt hier nochmal ein Statement zu setzen, ehe es dann halt im Herbst auch nochmal auf die Weltmeisterschaft zugeht.
Ja, genau. Also dieses Jahr war bisher noch nicht so gut bei mir und ich habe dann noch einen Weltcup ausgelassen und bin den einen dann noch im Doppelzweier gestartet. Deswegen ist das jetzt eigentlich erst so meine zweite richtige internationale Regatta dieses Jahr im Einer und ja, die letzte, die EM, war halt nicht so super, deswegen ist es eigentlich jetzt die erste Chance, das mal wieder so besser zu machen und rauszuholen und zu zeigen, was ich wirklich kann, und ich denke, das ist auch sehr wichtig so für die Psyche, wenn man einmal so einen Rückschlag hatte, dass man dann auch sich wieder berappelt und neues Selbstvertrauen tankt, und ich glaube, da ist das hier die perfekte Gelegenheit für.
Wie machst du das, dich von Rückschlägen erholen, über den Wettkampf oder mit dem Trainer zusammen oder persönliche Umfeld?
Erstmal muss man sich natürlich persönlich davon erholen. So, das habe ich eigentlich, glaube ich, ganz gut hingekriegt, auch im Training dann wieder sich zu fokussieren auf das, wo man dran arbeiten möchte, auf das auch, was man schon kann, dass man nicht denkt, man ist jetzt super schlecht, sondern dass man auch wieder so sich sagt, guck mal, das funktioniert ja schon und das ist auch sehr gut und wir müssen aber jetzt noch an dem Punkt arbeiten. Das hilft, glaube ich, schon, wenn man so denkt. Und dann ist es natürlich super wertvoll, wenn man dann eine Regatta fahren kann, wo man mal wieder vorne liegt oder gut mitfahren kann. Auch einfach um diesen Vergleich, also der Vergleich mit den anderen macht natürlich schon, wenn man vorne liegt, auch viel aus, so fürs Selbstvertrauen, und es ist einfach ehrlich, ne? Also entweder, wenn man gut ist, ist man halt gut gewesen, und das kann einem dann keiner wegnehmen.
Wie gehst du denn kurzfristig mit Rückschlägen um? Also brauchst du ein bisschen Soulfood oder helfen da ein paar warme Worte von der Familie?
Also manchmal tut es wirklich gut, wenn man sich einmal so richtig ausheult. Zum Beispiel in Paris habe ich auch das Finale leider verpasst. Und da war es einfach dann, da bin ich schon nah am Wasser gebaut auch. Also da habe ich, glaube ich, ganz viel geweint an dem Tag. Aber meistens ist es bei mir so, dass ich dann an dem Tag selber erstmal da noch mit klarkommen muss. Dann gucke ich mir das Rennen meistens auch nochmal an. Es ist dann ein bisschen schmerzhaft, wenn man also nochmal...
sofort eine Analyse dann rein?
Ja, wenn, also ja, auch damit man einfach mal von außen auch sieht, was man da selber so gemacht hat, weil ich im Rennen natürlich nicht so ja, sehe, was da eigentlich gerade passiert und auch die Gegner vielleicht gar nicht so im Blick habe, sondern eher auf mich konzentriert bin. Und wenn man sich das dann einmal, wenn es einen Livestream gab und ein Real-Life-Video gibt, wenn man sich das dann angucken kann, finde ich das schon hilfreich. Ist dann manchmal ein bisschen schmerzhaft, wenn man sich nochmal da bei der Niederlage nochmal begleitet quasi und das nochmal hochholt. Aber dann hat man eigentlich, ja, kann man das ganz gut so verdauen. Und für mich ist immer dann eigentlich so ein Abschluss, wenn der Tag zu Ende ist und ich dann morgens, ja, oder abends ins Bett gehe und den nächsten Morgen wieder aufwache, dann bin ich meistens schon einigermaßen drüber hinweg. Also klar, wenn man dann nochmal drauf angesprochen wird, ist man nochmal geknickt so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann nochmal einen Tränen ausbreche am nächsten Tag, sondern dann fokussiert man sich dann auf das nächste Rennen. Und bei mir war es dann halt in Paris zum Beispiel das B-Finale, wo die Plätze 7 bis 12 ausgefahren werden. Da hat man dann nochmal ein Rennen, wo man sich auch drauf konzentrieren kann, wo man sich drauf fokussiert und wo man sich dann auch wieder berappeln kann und sagt so, ja, jetzt hat es nicht gereicht für die ersten 6, aber den 7. Platz kann ich immer noch holen.
Wie sieht deine Vorbereitung dann ab gleich, wenn wir fertig sind, bis morgen zum Rennen aus?
Also ich würde sagen, hier ist meine Vorbereitung nicht stereotyp und absolut
sehr untypisch.
Ja, weil untypisch, halt auch so nah, sehr untypisch und vielleicht auch nicht optimal, weil ich gleich noch nach Hause fahren werde zu meinem Vater, der hat heute Geburtstag.
Oh, und dann nimmst du dir trotzdem sogar noch Zeit für
60. Ja, es liegt dir gerade so,
liegt dir gerade so
halb auf dem Weg nach Mercedes.
Ich habe ein leicht schlechtes Gewissen.
Nee, genau, mein Papa hat heute einen runden Geburtstag und den wollte ich einmal dann noch besuchen als Überraschung. Ich glaube, er weiß auch noch nicht, dass ich komme. Ich hoffe, es hat ihm keiner verraten.
Und morgen früh, wenn du aufwachst, ja. Du hattest vorhin im Vorgespräch einmal gesagt, so 3 Stunden vorm Wettkampf frühstücken, essen, dann geht's so langsam los. Wie sieht dann so im Detail die Vorbereitung aus?
Ja genau, man sollte nicht zu knapp vor dem Rennen noch was essen, weil das kann halt dann auch im Zweifel wieder rauskommen. Deswegen mache ich es eigentlich immer so, dass ich so 3 Stunden vorher mit dem Frühstücken beginne, / aufhöre, je nachdem, um wie viel Uhr das Rennen so ist. Also jetzt bin ich morgen um 10.40 Uhr dran. Das heißt 7.40 Uhr, ja, da höre ich dann, ja, vielleicht fange ich dann auch erst an. Also,
weil du die Energie tatsächlich dann auch brauchst vom...
Ja klar, also Essen ist schon sehr wichtig. Also die Nahrung sollte man schon zu sich nehmen. Gerade Kohlenhydrate und so werden halt dann ordentlich benötigt in so einem Rennen. Und genau, dann frühstücke ich so circa 3 Stunden vor dem Rennen. Dann fahre ich zur Regattastrecke, dass ich so 2 Stunden, 1,5 Stunden spätestens vor dem Rennen da bin. Und dann beginnt das Warm-up mit so Gymnastik, Dehnen, Mobilisieren einmal, ein bisschen stabilisieren, dass auch der Rumpf schön stabil ist. Und dann gehe ich aufs Ruderergometer, um mich schon mal ein bisschen warm zu fahren. Und dann ist eigentlich auch schon so die Zeit, dass man so eine Dreiviertelstunde vor dem Rennen sich aufmacht, an den Steg zu kommen und dann abzulegen. Es wird dann nochmal, bevor wir auf dem Wasser gehen, das Boot kontrolliert von den Schiedsrichtern. Wird kontrolliert, dass ich auch die richtige Person bin, die da gleich rudert und nicht da irgendjemand anders für mich einsteigt. Dann wird so ein GPS-Sender aufs Boot geklatscht, damit die auch die Daten während des Rennens verfolgen können und die Zeitmessung richtig ist. Und ja, dann lege ich ab, so, ja... Hier sind so 40 Minuten vom Rennen, sonst auch schon mal nur 30. Es kommt immer darauf an, wie weit der Weg zum Start ist.
Mich interessiert das Thema Essen nochmal ganz kurz.
Ja, gerne.
Ganz, ganz kurz. Was sollte man definitiv nicht essen oder trinken vor einem Wettkampf?
Also,
was wäre ganz böse?
Also erfahrungsgemäß.
Das allerwichtigste, Erfahrung habe ich, ich habe gar nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht. Also es gibt eine Reihe von Ruderern, die auch nach einem Ergometer-Test oder nach einem Rennen regelmäßig sich übergeben müssen und dann die Fische füttern oder so. Das habe ich noch nie gehabt eigentlich. Doch einmal. Aber ja,
was
genau.
Was gab es zum Frühstück?
Weiß ich nicht. Was man nicht essen sollte, erstmal, also man sollte 2 Stunden vor dem Rennen auf jeden Fall nichts mehr essen. Dann sollte man halt auch nichts schwer Verdauliches essen. Also jetzt so eine fettige Wurst oder so. Ich glaube, das wäre, also eine Currywurst mit Pommes wäre, glaube ich, das maximal Schlechteste, was man machen kann. Also ich esse jetzt morgens eher so Porridge mit ein bisschen Obst und vielleicht ein Brötchen mit Käse oder so. Aber auch den Fleischsalat würde ich jetzt nicht aufs Brötchen schmieren.
Den hatte ich heute Morgen.
Ist auch lecker, aber ist dann vielleicht nicht optimal vor so einem Rennen.
Ja, Digi ist ja mehr Gourmand.
Ja, also Kohlenhydrate sind halt wichtig. Und dann auch nicht so vor dem Rennen, 3 Stunden vor dem Rennen, auch nicht so die mega kurzen. Also Schokomüsli ist jetzt eigentlich auch nicht so super, sondern eher dann was, was auch ein bisschen länger vorhält. Und ja, wobei am Renntag auch muss es nicht mehr Vollkorn sein, sondern da kann man auch mal dann das normale weiße Weizenmehl kein Brötchen oder was auch immer essen oder Nudeln, wenn es halt ein Rennen nachmittags ist zum Beispiel. Genau.
Schleimig, aber vitaminreich. Das hat schon Timo und Pumba gesagt. wir drücken dir natürlich die Daumen. Du hattest aber gerade ein Stichwort genannt und das hatte uns sehr interessiert, und zwar Ergometer. Du bist sogar Weltmeisterin im Juniorenbereich auf dem Ergometer geworden. Hol uns da mal ab. Ist das so wie ein Online-Spiel? Kann das jeder? Ist das der Rennsimulator?
Ist das aus der Corona-Zeit entstanden? Oder
nee, das ist, war auch schon vor der Corona-Zeit. Also genau, theoretisch kann das jeder auf dem Ergometer fahren. Das ist meistens diese Concept 2 Ruderergometer, die man auch oft im Fitnessstudio sieht, die werden dann eigentlich, also die sind so mit noch am weitesten verbreitet. Bei den Ruderern gibt es auch so eine andere Marke, die sich ein bisschen unterscheidet dann in dem Aufbau des Geräts, aber das ist eigentlich so mit noch am weitesten verbreitet im Rudersport und auch unter den Profis. Und da wird dann einfach 2 Kilometer drauf gefahren, also wird eingestellt, 2 Kilometer, und dann wird gefahren. Und bei diesen Meisterschaften ist es dann so, dass man in so einer Sporthalle, zum Beispiel hier in Essen, sind auch immer die deutschen Meisterschaften im Ergometer fahren. Also Ende Januar, Anfang Februar. Und dann werden in so einer Turnhalle dann 10, 20, 30, je nach Größe der Veranstaltung, Ergometer aufgestellt. Die werden mit so einer Software verbunden und dann fährt man auch wirklich virtuell gegeneinander. Und es ist super beliebt, das Ergometer-Rudern bei den Ruderern. Es ist natürlich bei uns meistens im Winter so, ne? Also wenn wir nicht mehr so viel rudern auf dem Wasser, weil es natürlich früh dunkel wird abends und erst spät wie hell, dann kann man nicht so viel auf Wasser, also zu anderen Zeiten halt nur auf Wasser als jetzt im Sommer. Und oder wenn es halt zufriert oder so, ne, dann müssen wir aufs Ergo, aber generell wird halt auch im Winter viel auf dem Ergometer trainiert. Und dieser Ergometer-Test ist halt auch einfach ein sehr objektives Kriterium für die physische Stärke eines Ruderers. Deswegen wird es auch in der Selektion dann für die Mannschaften, für die Nationalmannschaft eigentlich weltweit verwendet. Also dieser 2K, ja, 2 Kilometer Ergo-Test ist auch ein Wert, der einen Ruderer schon fast definiert. Also wenn du da eine Zeit hast unter 5 Minuten 40, dann kannst du schon weltberühmt im Rudersport werden, glaube ich.
Aber gibt es denn da auch Hobbyathleten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt bei den Wettkämpfen auftreten, die aber plötzlich da auch namentlich auftauchen?
Ja, genau. Also bei diesen deutschen Ergometermeisterschaften, da kann man, glaube ich, auch als Hobbyathlet so starten. Und wenn du da sehr gut bist, dann wirst du vielleicht auch gescoutet, sag ich mal, und hast dann die Chance, mal ins richtige Boot zu steigen. Da sind die natürlich sehr interessiert, wenn du da eine sehr gute Zeit hinlegst. Es gibt diese Weltmeisterschaften, die werden auch in Altersklassen ausgetragen. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Weltmeisterschaft so, da sind nicht alle Top-Ruderer oder so, weil wir uns natürlich schon auf die Regatten auf dem Wasser beschränken eigentlich. Aber da sind dann auch bei den Altersklassen so im Masterbereich, wird, glaube ich, bis 100 Jahre gibt es, glaube ich, so. Dann ist da nur noch ein Starter, der braucht dann 10 Minuten oder so.
Läuft das dann alles über den offiziellen Ruderverband oder ist das nochmal separat zu betrachten?
Nee, das ist schon über den offiziellen Ruderverband mittlerweile, ja.
Okay. Ja, vielleicht für Leute, die seekrank sind oder so, die dazu neigen.
Ja, wer das mal ausprobiert hat im Fitnessstudio und da denkt, er ist eigentlich einigermaßen fit, der kann sich ja auch gerne mal dafür sowas anmelden. Das ist immer eine coole Veranstaltung mit ordentlich viel Musik und auch ein bisschen drumherum so. Also ich kann den Ergo-Cup in Essen-Kettwig ordentlich, also den kann ich echt empfehlen. Wird auch genannt Ergo-Tempel Nummer 1.
Okay. Dann kommen wir eigentlich auf die Zielgerade. Wir haben am Ende unseres Podcasts ja immer die Single-Choice-Fragen. Da bekommst du 2 Möglichkeiten zur Auswahl, musst eine nennen.
Okay, das kriege ich hin.
Okay, nichts Schlimmes, haben alle geschafft. Okay, Digi, magst du anfangen?
Ja, und zwar, wie würdest du entscheiden? Lieber einen Sieg mit letzter Kraft oder eine persönliche Bestzeit ohne Medaille?
Sieg mit letzter Kraft.
Also
beides ist ja eigentlich gut, oder?
Ja, ich meine, du kannst ja auch beim Training eine Bestzeit für dich erreichen, ne?
Ja, aber dann, nee, also ich finde beides gut, aber lieber den Sieg mit letzter Kraft.
Okay.
Würdest du das Finale morgen lieber mit nassen Socken oder mit Fliege im Auge bestreiten?
Mit nassen Socken, auf jeden Fall.
Okay, und nach einem langen Training, Pizza mit viel Käse oder doch lieber ein gesundes Superfood-Smoothie?
Oh, also ein Smoothie reicht, glaube ich, nicht aus, aber lieber den Smoothie, ja, und dann noch was Ordentliches dabei.
Okay, und beim Training lieber bei 40 Grad und Sonne oder Minusgrade?
Boah, das ist schwer. Ich glaube, ich nehme sogar die Minusgrade. aber nur, wenn es ein Hochdruckgebiet ist. Also wenn, es kann auch schön sein im Winter, wenn so, diesen Winter war ich mal bei -5 Grad oder so auf dem Wasser, aber Sonne hat geschienen und das ist dann auch schon was Cooles.
Aber bei -5 Grad, da ist man ja schon gezwungen, sich zu bewegen.
Man,
ne?
muss sich warm anziehen, ja, und 1-2 Schichten mehr anziehen. Und die Finger sind bei uns immer unbedeckt. Also Handschuhe, Rudern ist verpönt. Die werden schnell kalt, da muss man sich schon bewegen, ja.
Okay, ist dann die Beleidigung für die Weicheren, der Handschuhträger. Gut, dann sind wir am Ende. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir drücken dir natürlich fest die Daumen und glauben schon dran, dass du da auf jeden Fall den ersten Platz abräumen wirst nach der Bestzeit heute. Und drücken dir die Daumen und auch für die kommenden Weltmeisterschaften.
Dankeschön.
Und ganz viel Spaß noch auf dem Geburtstag und viele Grüße.
Ja, richtig aus.
Alles klar.
Ja, und für alle anderen, gerne könnt ihr uns folgen, unseren Podcast anhören, überall, wo es Podcasts gibt. Frei verfügbar, Doppelstunde Sport. Dort haben wir noch etliche andere Hidden Champions, auch andere ehemalige Olympioniken und auch Weltmeister ihres Fachs. Von daher, schaut gerne rein.
Und abonniert uns auf Instagram.
Ganz genau.